Das ist das große Missverständnis des 19. Jahrhunderts, dass Bilder etwas abbilden und eventuell sogar exakt abbilden. Das ist nicht der Fall. Bilder prägen auch unsere Weltsicht oder sie generieren sogar unsere Weltsicht.
Bilder machen Geschichte. Am 23. Mai 2024 wurde die Bundesrepublik Deutschland 75 Jahre alt. Und wir schauen uns heute mal etwas genauer an, was die Bilder aus dieser Zeit uns über die Geschichte der Bundesrepublik erzählen, welcher Zeitgeist in den Bildern steckt, und wir sprechen auch über den Einfluss, den Bilder auf die Geschichte nehmen. Und weil keiner so gut über Geschichte und ihre Bilder Bescheid weiß wie der Flensburger Historiker Gerhard Paul, freue ich mich sehr, dass er heute bereits zum zweiten Mal zu Gast ist im Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein bei Alles, was Wissenschaft. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Paul. Schön, dass Sie wieder Ihr Wissen mit uns teilen.
Ich grüße Sie.
Mein Name ist Heike Muss. Ich bin in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin für Programm und Kommunikation verantwortlich. Und gemeinsam mit Gerhard Paul haben wir uns vorgenommen, in rund 45 Minuten über Schlüsselbilder und Symbole der bundesdeutschen Geschichte zu sprechen. Manche Ereignisse scheinen ja erst durch Bilder tatsächlich zu existieren. Man könnte es sogar noch pointierter sagen: Ohne das passende Bild ist ein Ereignis für die Öffentlichkeit gar nicht erst geschehen. Und diese Erkenntnis macht die Arbeit des Historikers Gerhard Paul so interessant. Gerade jüngst hat er ein unglaublich spannendes Buch mit dem schlichten Titel »Die Bundesrepublik – Eine visuelle Geschichte« geschrieben. Ein ziemlich ungewöhnliches Geschichtsbuch, denn es erzählt die bundesdeutsche Geschichte anhand ihrer Bilder. Und bevor wir nun in das Gespräch einsteigen, lieber Herr Professor Paul, möchte ich Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Historiker und haben innerhalb der Geschichtswissenschaften vor ungefähr 20 Jahren ein Forschungsfeld begründet, das heutzutage angesichts der immensen Bilderflut immer bedeutsamer wird. Sie beschäftigen sich mit der sogenannten Visual History, also damit, wie Bilder Geschichte nicht nur abbilden, sondern auch damit, wie Bilder Geschichte geradezu konstruieren. Ihre Publikationen sind mittlerweile Standardwerke und tragen Titel wie »Das Jahrhundert der Bilder« oder »Das visuelle Zeitalter, Punkt und Pixel« oder »Bilder des Krieges, Krieg der Bilder«. Auf den Band »Bilder einer Diktatur zur Visual History des Dritten Reiches« weise ich an dieser Stelle ganz besonders gerne hin, denn über diesen Band haben wir auch schon einen Podcast gemacht, nämlich die allererste Folge dieser Reihe. Sie haben jetzt ein neues Werk geschrieben mit über 500 Bildern aus der bundesdeutschen Geschichte. Allein diese Bilder zusammenzutragen, zu sortieren, auszuwählen, in einen geschichtlichen Kontext einzuordnen, wie haben Sie das denn gemacht, genau diese gut 500 Bilder für das Buch auszuwählen?
Ja, ich habe ein riesiges Bildarchiv. Und ich habe mich gefragt, ganz subjektiv und vielleicht unwissenschaftlich, was sind denn eigentlich die Bilder dieser Republik, die ich in meinem Kopf habe? Und da ich ein, wie man das heute sagt, alter weißer Mann bin, habe ich meine Frau gefragt, um den weiblichen Blick auf diese Geschichte in den Blick zu nehmen, aber auch meine Kinder, die eine ganz andere Generation darstellen. Und aus dieser Auswahl von Nennungen, welche Bilder sie in ihren Köpfen haben, ist dieses Buch entstanden. Also ich habe im Grunde einen subjektiven Ansatz, weil ich glaube, einen objektiven Ansatz, Bilder auszuwählen, gibt es nicht. Da müsste man ein Riesenforschungsprojekt mit ungeheuer viel finanziellen Mitteln durchführen und vermutlich käme man dann zu einem ähnlichen Ergebnis. Also es ist eine
Unmöglichkeit.
Subjektive Auswahl.
Genau, und eine Unmöglichkeit, irgendwie und repräsentativ dabei zu bleiben. Deswegen nehmen wir uns tatsächlich auch in unserem Gespräch gleich eher Bilder vor, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Aber vorab muss ich natürlich noch mal fragen, was sind denn eigentlich Bilder?
Also Bilder sind keine Abbildung. Wir haben oft den Eindruck, auch im allgemeinen Sprachgebrauch, dass Bilder etwas abbilden. Bilder sind aber sehr, sehr viel mehr. Also Bilder, sowohl der Malerei, der Fotografie, des Films, des Fernsehens bis heute hin die digitalen Bilder des Internet. Das ist das große Missverständnis des 19. Jahrhunderts, dass Bilder etwas abbilden und eventuell sogar exakt abbilden. Das ist nicht der Fall. Bilder prägen auch unsere Weltsicht oder sie generieren sogar unsere Weltsicht. Der Präsident der USA hat 2001 nicht den Angriff auf die Twin Towers gesehen. Er hat aufgrund des Bildes, der verdichteten Bilder im Fernsehen, hat er gehandelt und hat einen Krieg vom Zaum gebrochen, der im Grunde bis Afghanistan anhielt. Und so können Bilder Handlungen prägen. Also Bilder haben unterschiedliche Funktionen. Sie können illustrieren. Sie bilden mit Sicherheit auch etwas ab. Aber sie transportieren auch Einstellungen, Botschaften und sie generieren eben eigene Realitäten, die handlungsrelevant sind.
Und so ein paar Beispiele wollen wir uns jetzt mal rausgreifen aus den letzten 75 Jahren der Geschichte der Bundesrepublik und starten gleich mal mit dem Bild, das vor 75 Jahren die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland festgehalten hat. Es ist das berühmte Foto von Erna Wagner-Hemke, auf dem die Unterzeichnung des Grundgesetzes in Bonn am 23. Mai 1949 zu sehen ist. Ich muss gestehen, Herr Paul, ohne Ihre genaue Beschreibung des Bildes im Buch hätte ich gar nicht alles wahrgenommen, was auf dem Bild zu sehen ist. Also ich glaube, man sieht eben nur, was man kennt.
Das ist sicherlich so. Wir haben im Grunde verlernt, im Unterschied zur vorangegangenen Generation genauer hinzuschauen. Das ist möglicherweise eine Folge dieser enormen Bilderflut, die es auch gar nicht mehr möglich macht, genau hinzuschauen. Wir sind ja am Tag von Zehntausenden von Bildern in den unterschiedlichen Medien umgeben. Da ist es gar nicht mehr möglich, wie gesagt, genauer sich ein Bild zu betrachten. Das muss man wieder lernen.
Genau. Was sehen Sie auf dem Bild?
Ja, wir sehen zunächst einmal, hauptsächlich sehen wir Männer in dunklen Anzügen mit Krawatte. Wir sehen, wenn man genau hinschaut, am linken Bildrand eine Frau mit Hut. Sie ist in dieser ganzen Gruppe, die man dort sehen kann, wie gesagt, die einzige Frau. Ist wahrscheinlich eine Reporterin einer Zeitung, einer Illustrierten, aber genau weiß man das nicht. Das zeigt zunächst mal die Gründung dieser jungen Republik. Das ist natürlich eine Männergesellschaft, die wir dort sehen. Dann sehen wir einen Raum, einen lichtdurchfluteten Raum, im Hintergrund große Glaswände. Das ist die ehemalige Pädagogische Hochschule in Bonn. Und es ist ein Bau des neuen Bauens, des Bauhauses, noch am Ende der Weimarer Republik. Dieses Gebäude steht für das Selbstverständnis der Republik. So wollte sie gerne sein oder so sollte man sie gerne sehen, als lichtdurchflutete, transparente, sachliche Republik. Das sehen wir als Raum an diesem Gebäude. Wir sehen übrigens auch, wenn man genau hinschaut, Zuschauer auf der anderen Seite dieser riesigen Glasfront. Wir sehen links vorne im Vordergrund etliche Fotografen mit ihren Blitzgeräten, mehrere Kameramänner mit ihren Filmkameras, einen großen Scheinwerfer, der die Szenerie beleuchtet. Aber im Bildmittelpunkt befindet sich ein einfacher Schreibtisch, über dem eine Deutschlandfahne hängt. Die Fahne Schwarz-Rot-Gold, die ja dann auch die Nationalflagge der Bundesrepublik wurde und im Grundgesetz eine feste Position hatte. Unterhalb dieser Deutschlandfahne sehen wir einen Herrn, der ein Dokument unterzeichnet. Das ist das Originalgrundgesetz, das sich heute in Berlin im Bundestag befindet. Und vor ihm, das ist etwas schwerer zu erkennen, das ist eine Tischskulptur, ein Engel mit ausgebreiteten Schwingen. Diese Tischskulptur kommt aus dem Büro von Konrad Adenauer, der ja zu dieser Zeit Oberbürgermeister in Köln war. Und sie sollte im Grunde die christliche Basis dieses Grundgesetzes oder dieses neuen Staates, für den diese Fahne steht, symbolisieren. Unterschrieben wird das Grundgesetz gerade von einem FDP-Abgeordneten, Herrn Dehler, einem Rechtsanwalt, der nicht mit dem Nationalsozialismus verbandelt war, dessen Frau Jüdin war. Das sehen wir. Wir sehen nicht, das ist auch interessant, Wir sehen nicht die anderen weiblichen Abgeordneten. Es gibt 4 an der Zahl, die dieses Grundgesetz unterzeichnet haben, die es mitberaten haben und mitgeprägt haben. Und wir sehen auch nicht die alliierten Gouverneure. Das ist ein Bild, wenn man heute sagen würde, der neuen Sachlichkeit. Die Fotografin gehörte dieser Gruppe der neuen sachlichen Fotografen an, war eher für Architekturfotografie bekannt als für solche Ereignisfotografie. Das ist ein streng durchkomponiertes Bild, das, wie gesagt, wie kaum ein anderes, das ist gerade in den letzten Tagen ungeheuer oft auch gezeigt worden, das für das Selbstverständnis dieser Republik als transparenter, sachlicher, nüchterner Republik steht.
Wie kam es denn, dass man ausgerechnet eine Industriefotografin für diesen Auftrag ausgewählt hat?
Dahinter lag die Absicht, diesen Akt als nüchternen, sachlichen Akt darzustellen. Nicht mit zu viel Pathos, um Himmels Willen nicht mit zu viel Emotionalität. Da hatte man gesehen, was aus Emotionalität, aus der Mobilisierung von Gefühlen im Dritten Reich werden konnte. So wollte man sich nicht gründen. Also wenn Sie so wollen, der Gründungsakt des Dritten Reiches sind die Straßenaufmärsche mit den Fackeln durch das Brandenburger Tor gewesen am 30. Januar 1933. Und von dieser Tradition wollte man sich mit diesem Bild abgrenzen. Aber das ist, wie gesagt, ein Bild, das das Selbstverständnis dieser neuen Republik darstellen sollte. Die Republik ist nie so transparent und offen gewesen, wie dieses Bild suggeriert. Gerade die Wahl schon des Ortes dieser Pädagogischen Akademie in Bonn ist schon ein hochpolitischer Akt, hinter dem viele Machenschaften nicht zu vermuten sind, sondern heute nachgewiesen sind. Da ist vieles im Hintergrund passiert, in Hinterzimmern passiert. Da ist Geld geflossen, dass Bonn und diese Akademie zum Gründungsakt ausgewählt worden sind, standen zur Diskussion. Unter anderem Frankfurt, Stuttgart war schon ausgefallen, Kassel war zu nah an der Zonengrenze. Und dann hat man sich für Bonn entschieden. Das wurde von der CDU favorisiert. Frankfurt wurde von der SPD favorisiert und der Frankfurter Oberbürgermeister hatte bereits 1947 angefangen, einen Bau in Auftrag zu geben, der 48 sogar schon weitestgehend fertig war. Ein Rundbau, in dem sich heute der Sendesaal des Hessischen Rundfunks befindet. Aber wie gesagt, es ist Geld geflossen, dass die Mehrheit des Parlamentarischen Rates sich dann nachher für diesen Bau in Bonn entschieden hatte. Also Selbstverständnis, Demokratie, Transparenz schließt nicht aus, dass es Kulissenpolitik gibt, dass es Affären gibt im Hintergrund, die natürlich im Medium der Fotografie nie transparent werden.
Ich finde das ja ganz interessant, wenn man sich diese alten Regierungsbauten in Bonn anschaut. Die sind ja wirklich von einer großen Schlichtheit geprägt. Es wurde zum Teil dann auch vorgeworfen, dass dahinter ein mangelnder Repräsentationswille der Demokratie steht. Es wurde auch von Rechnungshofarchitektur gesprochen. Wenn wir mal einen Sprung machen in die gesamtdeutsche Hauptstadt Berlin nach der Wiedervereinigung, dann stellt sich die Architektur ja ganz anders dar. Wie hat sich denn die Berliner Republik präsentieren wollen?
In barocker Fülle. Das war die Idee von Helmut Kohl, die ja im Grunde schon aus der Zeit vor 1990 datiert, in Berlin ein Regierungszentrum zu bauen, das die Größe, die nationale Größe dieses Staates mitten in Europa angemessen darstellen sollte. Da war man der Meinung, dass diese Bonner Architektur dafür nicht in Frage kam. Helmut Schmidt hat, glaube ich, mal vom Kanzleramt gesprochen als wie von einer rheinischen Sparkasse. Das war nicht die Idee. Die Idee war, das große Deutschland, das selbstbewusste Deutschland, das sich von den Fesseln des Krieges und der Vergangenheit gelöst hatte, in einer neuen Architektur zu präsentieren. Das ist von vielen ja kritisiert worden. Also dieser Kohlsche Bau, in dem Kohl übrigens ja nie eingezogen ist, sondern als sein Nachfolger Gerhard Schröder, hieß ja im Berliner Volksmund Kolosseum. Es präsentiert eine vollständig neue Republik, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein als diese eher sachlich schlichte Architektur in Bonn.
Würden Sie denn sagen, eine Demokratie braucht Symbole wie Fahne, Adler, Architektur?
Ich glaube, wir alle brauchen bestimmte Symbole, die für Demokratie stehen, die Idee der Demokratie verdichten und eventuell auch nationale Traditionen zum Ausdruck bringen. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass zum Beispiel die Fahne der Weimarer Republik oder die Farben der Weimarer Republik, Schwarz-Rot-Gold, sich bis heute erhalten haben, aber heute eine Popularität haben, die sie in der Weimarer Republik nie hatten. In der Weimarer Republik hatte jedes Lager seine eigene Fahne. Und die Nationalfahne wurde von vielen Seiten nicht nur kritisch beäugt, sondern regelrecht attackiert. Das können wir sagen, heute gibt es eine Identifikation mit den Farben der Republik. Ich glaube, es ist nicht nur die Fahne, es ist auch der Bau des oder der Umbau des Reichstages, des alten Weimarer Parlamentes durch diese Kuppel. Die Kuppel da oben drauf von dem Architekten Forster ist ja heute eine der meistbesuchten Orte in Berlin. Sie ist von der Bevölkerung angenommen worden. Ist ja auch eine tolle Idee, dass man dem Parlament im Grunde von oben zusehen kann, dass man auf dem Dach des Parlaments steht und sich damit identifizieren kann. Also ich würde sagen, die Demokratie braucht auch emotional zugängliche Symbole, die für seine Idee und für seine Tradition stehen. Und die haben wir heute. Und das ist ein Fortschritt.
Da würde ich an dieser Stelle gerne mal ein Bild aus Ihrem Buch ansprechen, nämlich ein Foto, das die damalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Katrin Göring-Eckardt auf Twitter gepostet hat. Darauf sieht man den Reichstag mit Kuppel. Und wie wir wissen, befindet sich ja an jeder Ecke des Reichstags ein Fahnenmast, üblicherweise mit drei schwarz-rot-goldenen Deutschlandfahnen und einer Europafahne beflaggt. Auf dem Foto von Katrin Göring-Eckardt hingegen sehen wir vor und auf dem Reichstag eine Regenbogenfahne. Was soll uns denn dieses Bild sagen?
Also dieses Bild ist aufgenommen, wenn ich mich recht erinnere, am Tag des Christopher Street Days 2022, also vor 2 Jahren. Die Vizepräsidentin hat es fotografiert, um zum Ausdruck zu bringen, dass diese Idee der Diversität, der Vielfalt in der Zwischenzeit im Herzen der Republik angekommen ist und die Republik sich oder das Parlament sich dazu bekennt. Ich sehe das sehr kritisch. Ich finde, das ist eine Fahne, die nicht im Grundgesetz vorgesehen war. Im Grundgesetz heißt es im Artikel 22 Absatz 2, dass die National- oder die Bundesfahne Schwarz-Rot-Gold ist. Und die gehört auf den Reichstag. Und keine Fahne von irgendwelchen Gruppen, die Sonderinteressen verfolgen, und um die handelt es sich hier, die kann man sicherlich irgendwo hissen. Wegen mir kann man sie auch auf Ministerien hissen. Aber als Fahne der Republik, sie oben auf dem Reichstag zu hissen, ist es der falsche Ort.
Also auf jeden Fall sehen wir an dem Beispiel, wie sehr sich Bildgewohnheiten auch verändern. Und um da mal einen ganz kurzen Ritt durch die Geschichte der Bundesrepublik zu machen, würde ich gerne mit Ihnen ein paar Wegmarken ablaufen, nämlich um zu schauen, wie die Kanzler und die Kanzlerin die Medien genutzt haben und wie sich damit die Medienwelt gewandelt hat. Ich nenne den Kanzler oder die Kanzlerin und dann gucken wir mal, was sich in dieser Zeit bahnbrechend geändert hat, und fangen mal an mit Adenauer.
Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler von 1949 bis 1963, ist wie alle anderen Kanzler nach ihm bis hin zu Angela Merkel, der ersten Kanzlerin, ein Medienkanzler gewesen. Ihm war bewusst, dass diese neue Republik eine Medienrepublik, eine Mediengesellschaft sein würde, was sie vollständig unterschieden hat zur Weimarer Republik. In der Weimarer Republik gab es wenig Bilder der damaligen Kanzler. Die sind nicht so bekannt gewesen wie die Bilder der Kanzler unserer Bonner Republik oder dann der Berliner Republik. Adenauer selbst hat diese Medien für sich genutzt. Es waren ja noch andere Medien. Es war ja im Grunde noch vor dem großen Aufstieg des Fernsehens, der ja erst in den 60er Jahren erfolgte. Da war Adenauer schon nicht mehr Kanzler. Er hat noch die Medien, insbesondere Printmedien, benutzt, also Fotografien in Zeitungen, in Zeitschriften, auf den Covern. Plakate sind ein wichtiges Medium gewesen. Und auch so etwas wie Wahlspots, nicht im Fernsehen, gab es ja noch nicht, Wahlspots im Kino. Und wir sehen den Konrad Adenauer in diesem Bild, in diesen Bildern eigentlich durchweg, als jemand hat das mal genannt, Kanzler auf Distanz. Er ist nachdenklich, selten lachend. Er ist eher, ja, wird er dargestellt als Vater oder sogar als Übervater mit durchaus ernsten Zügen. Es gibt nur wenige Bilder von ihm, die ihn in seinem familiären Umfeld zeigen oder während seiner Urlaube in Norditalien. Adenauer war jemand, der sehr bewusst schon, das hat mich selber überrascht, Medien zu nutzen musste. Der hatte noch viel mehr vor. Der hatte zum Beispiel vor, ein Staatsfernsehen einzuführen, das es Gott sei Dank nicht gegeben hat.
Aber er hat immerhin das Bundespresseamt gegründet.
Einen Tag nach der ersten Bundestagswahl hat er das Bundespresseamt gegründet mit immer mehr Mitarbeitern. Das ist ein expandierendes Halbministerium geworden und war lange Zeit im Übrigen, auch das ist nicht uninteressant, glaube 10 Jahre lang wurde es von Felix von Eckhardt geleitet, ein Drehbuchautor des Goebbels-Ministeriums, also der NS-Zeit.
Und dann kam nach Adenauer Willy Brandt, der natürlich ganz anders aufgetreten ist. Viel nahbarer schien, zumindest am Anfang seiner Amtszeit. Es gab auch private Bilder von ihm. Und natürlich, wenn man an Fotografien von Willy Brandt denkt, dann denkt man automatisch an den Kniefall in Warschau. Warum war dieses Bild so ein Wendepunkt oder so ein Höhepunkt medienbezogener Symbolpolitik?
Ja, dieses Bild ist, wir wissen bis heute nicht, ist es nun eine spontane Geste oder ist es ein inszeniertes Ereignis? Es markiert im Grunde einen neuen Diskurs. Die Aussöhnung mit dem Osten, die Verbeugung vor den Opfern des Zweiten Weltkrieges, in diesem Falle vor den jüdischen Opfern, er kniet ja nieder, vor dem Denkmal des Warschauer Aufstandes. Das hat viele überrascht, aber es zeigt im Grunde, dass die Aussöhnung mit den Opfern und den Staat der Opfer des Zweiten Weltkrieges ein zentrales Anliegen seiner Politik war. Solche Gesten hat es vor ihm und nach ihm immer wieder gegeben. Das musste nicht der Kniefall sein, das konnte auch die Umarmung des Partners, das konnte das Händehalten von Helmut Kohl sein. Willy Brandt war anders als Adenauer in seiner Politik oder in seiner medialen Darstellung noch sehr viel bewusster. Er hat anders als Adenauer undenkbar seine medialen Auftritte durchgeplant. Er hat einen Werbefachmann, den damaligen wichtigsten Werbepapst, der die Coca-Cola-Reklame machte, Charles Wilb, gebeten, mit ihm seine öffentlichen Auftritte regelrecht durchzuplanen. Wie geht er auf Menschen zu? Wie präsentiert er sich den Kameras etc.? Man sieht allerdings den Fotografien oft den inszenatorischen Charakter an, dass er neben seine Familie gestellt wurde, mit der er de facto ja auch wenig zu tun hatte. Aber Brandt war ein Mann des Volkes. Die Leute standen hinter ihm. Er hat einen ausgesprochen sympathischen Auftritt gehabt. Er hat eigene Fotografen gehabt, die seine Auftritte fotografiert haben. Sein Bild hat sich dann allerdings nach seiner Kanzlerschaft deutlich geändert. Er ist im Grunde, ich habe ihn selber kennengelernt, ich habe ein Interview mit ihm geführt, er ist zu einem erstarrten Denkmal geworden, an dem nichts mehr sympathisch und nahbar war. Aber wie gesagt, als Kanzler ein völlig entgegengesetztes Bild zu Adenauer.
Und dann wieder ein krasser Wechsel, als Helmut Schmidt Bundeskanzler wurde.
Ja, Helmut Schmidt ist eigentlich der erste Fernsehkanzler der Republik, der durchgehend das Medium Fernsehen genutzt hatte für sein Auftreten. Er stand ja selber dem Medium Fernsehen eher kritisch gegenüber, hat aber trotzdem gewusst, es zu nutzen, hat sich als sachorientierten, ja mitunter distanziert, hanseatisch kühlen Machtmenschen dargestellt, als Macher und Modernisierer. Das hat ihm später im Spiegel ein Cover eingebracht, wo er als eiserner Kanzler, wie damals schon der erste Kanzler des Deutschen Reiches, wie Bismarck dargestellt wurde. Aber Helmut Schmidt wiederum völlig anders als Brandt, eher etwas zurückhaltend und distanziert.
Das war wahrscheinlich eine ganz gute Strategie, um diese berühmten Medienunfälle zu vermeiden. Also ich kann mich zumindest nicht an einen Medienunfall von Helmut Schmidt erinnern. Hingegen sein Nachfolger Helmut Kohl, dem wurde ja lange wirklich eine gewisse Tollpatschigkeit im Umgang mit den Medien unterstellt. Oder zumindest wurde immer gesagt, dass er die Medien eigentlich nicht besonders mag und ihnen eher aus dem Weg geht. Das hat sich dann aber irgendwann auch geändert.
Ja, er ist als Medientollpatsch auch in der Literatur dargestellt worden. Oder ein Kollege hat mal von ihm als einem kommunikativen Phlegmatiker gesprochen. Völlig richtig, er hat im Anfang seiner Kanzlerschaft hatte er ein überaus kritisches Verhältnis zu den Medien, mochte die überhaupt nicht. Sie mochten ihn aber auch nicht. Das hat sich also wechselseitig bedingt. Das hat sich geändert mit der Deutschen Vereinigung, nach der er dann als Kanzler der Einheit erschien. Time Magazine hat ihn zum Mr. Germany gemacht. Er hat sich versucht, volksnah darzustellen, aber insbesondere als Mann der Einheit, der mit seinen Beziehungen und mit seiner Art auf andere zuzugehen, diese Einheit vollbracht hat. Und das Bild, das von ihm übrig geblieben ist, oder die beiden Bilder, an die man sich vielleicht erinnern kann, ist dieses Foto von 1990 aus dem Kaukasus, wo er sich mit dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow trifft und beide in Strickjacke mit ihrer Entourage, von ihrer Entourage umgeben, sich fotografieren lassen und Kohl in diesen Bildern dasteht wie der Macher, der die deutsche Einheit mit Gorbatschow verhandelt hat. De facto ist das natürlich auch ein Trugschluss. Die Einheit ist vorher verhandelt worden und da hat es knallharte Verhandlungen Geld gegeben und das ist nicht an einem Tisch aus einem Baumstamm im Kaukasus entstanden. Aber dieses Bild ist geblieben. Ähnlich wie das Bild von ihm und François Mitterrand, also seinem französischen Amtskollegen, ich glaube 1984 ist das gewesen, zu Beginn seiner Kanzlerschaft in Verdun, wo er dem französischen die Hand des französischen Staatschefs reicht. Da geht es um die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich im Grunde auf den Schlachtfeldern von Verdun. Diese beiden Bilder sind von ihm geblieben.
Gerhard Schröder ist uns natürlich aus vielen TV-Shows auch noch im Gedächtnis. Aber so ein bisschen wurde das auch schon von Kohl vorbereitet. Auch Kohl war gar nicht mehr so auf Distanz zu Unterhaltungsmedien.
Nein, Kohl war, ich will mich jetzt nicht festlegen, ob nicht auch Willy Brandt schon in Talkshows aufgetreten ist. Aber in großen Unterhaltungssendungen ist Kohl der Erste, der tatsächlich den Schritt dorthin wagt. Und das ist dann von seinem Nachfolger Gerhard Schröder, ja fast könnte man sagen, systematisch betrieben worden. Der ist bei Wetten, dass aufgetreten, der ist in irgendwelchen Soaps auf den Privatsendern aufgetreten. Also der hat nochmal anders als Kohl die Unterhaltungsmedien, also nicht die Informationsmedien, die auch, aber insbesondere die Unterhaltungsmedien für sich genutzt. Kollegen haben von ihm als Lifestyle-Kanzler gesprochen, als Genussmensch, ein Lebemann, der sich gerne in teuren Anzügen präsentiert hat. Aber er hat sich auch als Kümmerer und Macher gezeigt, zum Beispiel in seinen Gummistiefeln bei der Flutkatastrophe 2002 in Ostdeutschland. Gerhard Schröder hat eine gewisse Protzästhetik in die Kanzlerschaft eingeführt. Das war allen anderen Kanzlern bislang fremd. Was von Gerhard Schröder geblieben ist, sind nicht unbedingt seine Auftritte als Kanzler oder vielleicht doch der letzte Auftritt von ihm, der große öffentliche Auftritt in der sogenannten Elefantenrunde des ersten deutschen Fernsehens 2015 nach der verlorenen Wahlschlacht, als Angela Merkel zur Kanzlerin gewählt wurde, wo er relativ flegelhaft der Siegerin den Sieg bestritten hat. Das ist übrig geblieben und vielleicht ist von Gerhard Schröder auch noch übrig geblieben, das ist sehr viel später dann gewesen, 2018, 2019, die Umarmung mit seinem Freund Putin bei der Fußballweltmeisterschaft und bei der Olympiade. Das ist ein Bild, was ihm ja vermutlich sein ganzes restliches Leben nachhängen wird.
Und dann folgte Angela Merkel mit einem völlig entgegengesetzten Auftreten. Meinen Sie denn, sie hat das so geplant? Wollte sie sich davon absetzen und Gegenbilder schaffen? Also wie viel Planung war dabei? Wie viel PR-Arbeit war dabei bei den Bildinszenierungen von Angela Merkel?
Also nach meinem Eindruck ist Angela Merkel die Kanzlerin oder der Kanzler, die oder der am bewusstesten das eigene Image geplant haben. Angela Merkel hat alle Medien genutzt. Sie hat aber auch als erste einen Videopodcast eingeführt, den in einer gewissen Weise mit TikTok heute ihr Nachfolger Olaf Scholz weiterführt. Sie hat im Grunde anders als ihre Vorgänger sich als, na, vielleicht ähnlich noch wie Helmut Schmidt, als erste, ich sage es mal, Angestellte des Staates verstanden. Und sie hat sich auch dem Parlament bewusst auch symbolisch bildlich untergeordnet. Also Gerhard Schröder zum Beispiel, das kann man an einer Kleinigkeit sehen. Gerhard Schröder hat im Kanzleramt seinen Schreibtisch so gestellt, dass er mit dem Rücken zum Parlament, zum Bundestag saß. Angela Merkel hat den Schreibtisch umgestellt, wie er heute auch noch bei Olaf Scholz in seinem Arbeitszimmer steht. Sie hat immer den Reichstag angeschaut. Das ist für mich eine interessante Kleinigkeit, aber es zeigt doch in einer gewissen Weise ihr Selbstverständnis. Was ist von Angela Merkel übrig geblieben? Ich habe das bei den anderen Kanzlern ja auch versucht, deutlich zu machen. Wahrscheinlich wird es das Selfie sein, das 2015 aufgenommen wurde von ihrem Besuch in einem Flüchtlingsheim der Arbeiterwohlfahrt in Berlin-Spandau, wo sie sich zusammen mit einem syrischen Flüchtling fotografiert, vielleicht.
Fotografieren lässt, sicher, genau.
Was übrig bleibt von ihr auch, die im Grunde die Raute. Die Raute, diese Körperhaltung oder die Haltung der Hände, die im Grunde keine symbolische Bedeutung hat, wie viele gemutmaßt haben, sondern schlichtweg ein Versuch war, ihre Hände im Bild sinnvoll festzuhalten. Angela Merkel ist ja keine Handtaschenträgerin, die sich an ihre Handtasche festhält, sondern sie hat ihre Hände gezügelt, indem sie sie zu einer Raute geformt hat. Und das vom Beginn ihrer Kanzlerschaft im Grunde bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft.
Das ist auf jeden Fall spannend und bleibt haften. Ich finde diesen Punkt mit dem Selfie auch interessant, weil dieses Selfie natürlich auch eine Wende darstellt in der Bildkommunikation. Also Selfies sind ja mittlerweile geradezu Standard. Politiker äußern sich nicht nur auf Social Media, sondern die Bilder, die verbreitet werden, sind eben häufig Selfies, wie das berühmte Selfie, was Volker Wissing nach den Verhandlungen zwischen FDP und Grünen gemacht hat.
Völlig richtig. Das ist eine völlig neue Form, um Nähe herzustellen, um Nähe zu inszenieren zu den Wählern. Ob das funktioniert, wage ich zu bezweifeln, weil diese Selfies oft inhaltsleer sind. Die Pressefotos sind heute zu mehr als 50%, das hat irgendwann jemand ausgerechnet, bei den großen Bildagenturen inszenierte Fotos. Da ist nichts mehr spontan. Politiker sieht man eigentlich kaum mehr spontan auf irgendwelchen Bildern, in den Zeitschriften oder auch im Fernsehen, sondern das sind immer inszenierte Bilder.
Naja, die haben alle ihre Lehren daraus gezogen, wie sich Bilder verselbstständigen können mit ihren Botschaften. Ich würde gerne mal einen Cut machen und die Perspektive wechseln und schauen, wie sich denn eigentlich die Medien- und Fernsehwelt verändert hat. Da wir schon so weit in der Zeit fortgeschritten sind, würde ich gerne gleich ins Jahr 1978 springen, als die amerikanische Fernsehserie Holocaust ausgestrahlt wurde. Das war ein Wendepunkt auch deshalb, weil es die erste Unterhaltungsserie war, die das Morden an den europäischen Juden thematisierte. Warum war das ein Wendepunkt?
Weil zum ersten Mal die Täter und Opfer selber oder die Geschichten der Täter und Opfer im Bild erschienen. Das hatte man bislang immer vermieden. Entweder erschienen nicht die Täter oder es erschienen nicht die Opfer, aber die Interaktion zwischen Tätern und Opfern ist das Neue. Es ist aber auch neu, dass zum Beispiel, wir sind beim Thema Bild, die Medialisierung, auch die zeitgenössische Medialisierung dieses furchtbaren Völkermordes ins Bild gerückt wurde. Erstmal gerieten auch Berichterstatter der Wehrmacht, die Massaker gefilmt haben, ins Bild. Das hatte man bislang vollständig vermieden, dass ja auch der Holocaust durchfotografiert und durchgefilmt wurde, wie kein Genozid zuvor, allerdings viele dann später danach. Das ist alles etwas Neues gewesen. Es ist eine fiktive Geschichte der Familie Weiß, die hier ins Bild gesetzt wurde und durchaus auch mit emotionalen Mitteln ins Bild gesetzt wurde, die im allgemeinen Bewusstsein überhaupt zum ersten Mal diesen Genozid, wie gesagt, 1978 ins Bild gerückt hatte. Man wusste von dem Genozid vorher, die Berichterstattung über den Frankfurter Auschwitz-Prozess im Radio, teilweise auch im Fernsehen, hat es thematisiert. Aber so eindrücklich ist es nie passiert, dass man plötzlich sieht, das sind ganz konkrete Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Hoffnungen und Ängsten. Und das ist neu an diesem Film. Und er ist wirklich so etwas geworden wie eine erinnerungskulturelle Wende im Medium Fernsehen.
Daraus entstanden ist dann ein ganz neues Genre, könnte man sagen, nämlich das Genre des Dokutainment, das uns Guido Knopp ja mit seinen Histo-Shows in den Fernseher gebracht hat.
Ja, Guido Knopp, Leiter der Abteilung Zeitgeschichte im ZDF über viele Jahre, hat versucht, das Thema Zeitgeschichte zu popularisieren und in populären Darstellungsformaten zu vermitteln. Das Problem ist, dass er in weiten Teilen auf Bilder setzte, die er aus dem Dritten Reich übernommen hatte, dokumentarische Sendungen, auf Wochenschauberichte, auf Fotomaterial der Kriegsberichterstatter oder der Propagandafotografen des Dritten Reiches, die im Grunde unkommentiert in seine Filme hineingeschnitten worden sind und dort erschienen als Spiegel der historischen Realität, was sie nicht sind. Das hat fatale Folgen gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich im Jahre 2001 oder 2002 in Hamburg im Warburg-Haus auf einer Tagung war, wo ein angesehener Militärhistoriker Wochenschaufilme des Dritten Reiches als authentisches Spiegel des damaligen Geschehens vorgestellt hatte. Das ist das, was Guido Knopp mit seinen Filmen bewirkt hat. Diese Filme, die er verwendet hat, sind alles andere als Dokumentation. Das sind sehr bewusst durchgedachte, durchgeplante Inszenierungen, wie die Menschen den Krieg zu sehen haben, wie sie zum Teil auch die Verfolgung der Juden, die ist auch im Film festgehalten worden, zu sehen haben. Und die kann man nicht einfach so zeigen. Da reicht es auch nicht, eine Unterschrift, was auch nicht passiert ist, in eine Bildunterschrift zu formulieren, dass es sich um zeitgenössisches Bildmaterial handelt. Da ist die Wirkung der Bilder einfach viel zu stark. Aber diese Art hat Schule gemacht und die Filme von Guido Knopp sind um den ganzen Erdball verkauft worden.
Ja, man kann sagen, kein anderer prägte eigentlich über 30 Jahre lang mit seinen Produktionen das kollektive Bildgedächtnis der Bundesbürger so sehr wie Guido Knopp.
Ja, wenn man das so auf Einzelpersonen fixieren will, ist das völlig richtig. Guido Knopp hat eine ungeheure Medienmacht mit seinen Fernsehsendungen im ZDF repräsentiert, die wirklich in dem Falle auch Geschichte gemacht haben. Also da kann man sehen, wie Bilder Geschichte machen.
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre erregten zwei Ereignisse die Öffentlichkeit, bei denen Medien und Politik eine ziemlich unrühmliche Rolle spielten. Die Geiselaffäre von Gladbeck und die Barschel-Affäre. Über die Barschel-Affäre würde ich gern nochmal mit Ihnen sprechen. Das Bild des toten Uwe Barschel in der Badewanne des Genfer Hotels Beau Rivage.
Das ist der tote Barschel. Dieses Schwarz-Weiß-Bild auf dem Cover des Stern ist mit Sicherheit eines der Schlüsselbilder der Republik. Es gilt als Schlüsselbild der Skandalgeschichte der Bonner Republik.
Ich habe mir das natürlich noch mal genauer angeguckt. Es ist so unfassbar. Das war mir damals gar nicht so klar. Wie kann man bloß das Bild eines toten Menschen so in die Öffentlichkeit bringen, dass die Medien sich da nicht geschämt haben?
Ja, dieses Bild zeigt, dass bestimmte, man spricht von Zeigbarkeitsregeln, des Journalismus überschritten worden sind. Also es haben auf diesem, dass dieses Bild zustande kam, war nur möglich, weil zwei Journalisten der Stern, die Barschel, man kann sagen Paparazzi, dem ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Barschel, dem vorgeworfen wurde, dass er seinen Kandidaten, seinen sozialdemokratischen Gegenkandidaten Björn Engholm bespitzelt hat. Daraufhin gab es eine enorme Medienresonanz und Barschel floh regelrecht aus Kiel auf die Insel Teneriffa und ihm sind die Journalisten gefolgt. Und zwei Journalisten haben dann auf dem Rückflug Barschel in diesem Hotel aufgelauert Und als er sich nicht gemeldet hatte, man hat versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, sind sie durch die geöffnete, muss man sagen, nicht verschlossene, durch die geöffnete Hoteltür gegangen, haben den Barschel in der Badewanne entdeckt, haben den Toten fotografiert, haben die Lage des Toten in der Badewanne verändert, haben seine Tagebücher durchfotografiert, bevor sie dann die Polizei gerufen hatten. Aus dem Skandalbild der sogenannten Barschel-Affäre, es war ja zunächst das Bild einer politischen Affäre. Aus dem politischen Bild ist dann ein Symbolbild im Grunde für einen Medienskandal geworden. Das Bild ist ein Medienskandal, da hier Regeln des Journalismus, selbstgesetzte Regeln des deutschen Journalismus verletzt worden sind, die aber letztendlich so neu gar nicht waren. Was nur wenige wissen, Barschel ist verheiratet mit einer Nachfolgerin von dem ersten Reichskanzler Otto von Bismarck. Und Otto von Bismarck ist von zwei Journalisten, nach seinem Tode aufgebahrt auf dem Totenbett in Friedrichsruh fotografiert worden. Ganz despektierlich noch im Hintergrund der Nachttopf, der eiserne Kanzler und der Nachttopf, das ist natürlich ein Skandal gewesen. Das war nicht abgesprochen mit der Familie, die es dann auch erreicht hat, dass das Bild nicht veröffentlicht wurde. Das ist erst 1950 oder 51 veröffentlicht worden. Aber die Familie hat das im Grunde zum zweiten Mal erlebt, dass Journalisten, Bildjournalisten in den intimsten Bereich, in dem Falle des Todes, eingedrungen sind. Und deshalb ist für mich dieses Bild eher ein Symbolbild für einen Medienskandal als für einen politischen Skandal. Der politische Skandal übrigens ist so groß nicht. Man vergisst ja, dass es einen Untersuchungsausschuss gegeben hat, zwei Untersuchungsausschüsse. Und im zweiten Untersuchungsausschuss ist Barschel von den Vorwürfen seinen Mitstreiter um das Amt des Ministerpräsidenten Björn Engholm bespitzelt zu haben, weitestgehend freigesprochen worden. Was er ja auch in der sogenannten Ehrenwort-Pressekonferenz immer gesagt hatte, dass er sich nicht schuldig fühlt etc.
Ja, also man sieht auf jeden Fall, wie sehr sich solche schrecklichen Bilder ins Gedächtnis einbrennen. Man bekommt sie gar nicht mehr aus dem Kopf, wenn man solche Bilder gesehen hat. Die Bilder vom entführten Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, die 1977 von der RAF verbreitet wurden, auch die sind ja diese Bilder über die Medien verbreitet worden, wenn ich das richtig sehe.
Ja, diese Bilder sind über die Medien verbreitet worden und auch mit dem Kalkül gemacht worden, sie über Medien zu verbreiten. Die Terroristen wussten genau, dass die Medien von den Illustrierten, von den Tageszeitungen bis hin zu den Nachrichtensendungen nicht auf diese Bilder verzichten wollten. Und sie hatten diese Bilder geplant, das weiß man heute, regelrecht als Waffen, als Anschlag auf die Bundesrepublik, und das hat funktioniert. Die Illustrierten, die Nachrichtensendung, haben diese Bilder gezeigt, die Videobilder teilweise nur als Standbilder, nicht als ganzes Video. Die Standbilder, das waren ja Polaroid-Fotos, aber dann durchaus auch auf ihrer ersten Seite. Und sie haben damit den Staat unter Handlungsdruck gesetzt. Helmut Schmidt hat sich nicht unter Druck setzen lassen und hat die Terroristen, die man freipressen wollte, nicht freigegeben. Wie gesagt, mit der Konsequenz, dass nachher Schleyer von diesen Terroristen ermordet wurde. Aber dasselbe haben wir 2001 beim Anschlag von 9/11. Auch das sind ja Bilder gewesen, die gemacht worden sind oder die von den Medien gemacht worden sind, von denen die Terroristen den Eindruck hatten, dass sie damit die westliche Welt und insbesondere die Regierung der USA unter Druck setzen würde. Und fast alle Medien haben diese Bilder bis hin zu den schlimmen Medien, wo Menschen aus den Türmen herunterspringen und auf dem Asphalt aufschlagen, haben diese Bilder gesendet und gezeigt. Es gibt eine Ausnahme, und die ich bis heute nach wie vor für grandios halte. Das ist die Berliner Zeitung. Die hat auf der ersten Seite, wo alle anderen Zeitungen diese furchtbaren Bilder von den springenden Menschen veröffentlicht haben, die haben auf der ersten Seite ein gerahmtes, leeres Bild gezeigt. Mit einem kleinen Artikel, einem Kommentar daneben, Bilder als Waffen. Die haben also verzichtet, dieses Bild zu zeigen, was ja de facto schon in den Köpfen der Betrachter war. Aber sie haben es nicht nochmal verstärkt und haben darauf hingewiesen, dass gerade in diesem Falle des Terrorismus Bilder als sehr effiziente Waffen im politischen Kampf wirken können.
Genau, und man muss gar nicht so weit zurückgehen oder so weit weg. Wir haben ja ein weiteres Beispiel 2019 gesehen, als die jüdischen Besucher einer Synagoge in Halle zum Yom Kippur-Fest am 9. Oktober Opfer eines Anschlags wurden. Eine unglaubliche Geschichte. Der Angreifer hat ja selbst seine Tat gefilmt.
Ja, das ist was Neues, dass Terroristen ihre Taten und sich selbst dabei filmen. Er hat ja die Fahrt zum Anschlagsort und nachher seine Fluchtfahrt mit einer Helmkamera gefilmt, beziehungsweise mit einem Handy hat er sich selber während der Fahrt fotografiert. Da bei diesen Bildern, es ist immer dasselbe. Es geht darum, die Betrachter in das Geschehen einzubeziehen, sie emotional zu erreichen, praktisch ein Anschlag auf ihre Gefühle durchzuführen. Und das hat in der Vergangenheit in der Regel funktioniert. Bei dem Attentäter von Halle war die publizistische Reaktion gespalten. Die einen haben die Bilder gezeigt, die anderen haben sie nicht gezeigt oder haben sie verpixelt. Ich halte das Verhalten, diese Bilder nicht zu zeigen, für völlig richtig. Wir brauchen diese Bilder nicht. Es reicht, was dieser Mann angerichtet hat in Halle oder was andere Terroristen angerichtet haben. Aber das muss man nicht unbedingt nochmal, auch gerade die Opfer, nicht unbedingt nochmal im Bild sehen.
Aber wenn man heute im Internet recherchiert, Attentäter von Halle, hat man sofort den Klarnamen und das komplette Foto. Das finde ich schon, das ist schon schrecklich. Und das ist ja genau auch die Absicht dieser Attentäter, damit einen Ruhm zu erlangen.
Ja, und was einmal im Internet ist, wird man kaum mehr wieder herausbekommen.
Wir haben in unserem kurzen Gespräch, das sich auch schon wieder dem Ende nähert, nur wenig aus 75 Jahren Bildgeschichte der Bundesrepublik Deutschland ansprechen können. Gar nicht oder kaum haben wir jetzt über die Bildrevolution gesprochen, die sich seit der Jahrtausendwende mit der Digitalisierung vollzogen hat. Computer, Digitalkameras, Kamerahandys, YouTube, Social Media, jetzt die durch KI generierten Bilder, haben für eine atemberaubende Potenzierung der Bildproduktion gesorgt. Wie gehen Sie denn damit um, Herr Professor Paul? Haben Sie das Sammeln von Bildern mittlerweile aufgegeben oder können Sie der Bilderflut sogar etwas abgewinnen?
Ja, das ist eine zwiespältige Antwort. Auf der einen Seite ist es natürlich ein enormer Vorteil auch für den Historiker oder überhaupt den Wissenschaftler, zum Beispiel durch das Internet heute an Bilder, an Bildbestände, Bildarchive heranzukommen, wo ich früher hätte in die USA reisen müssen. Also das ist der Vorteil. Der Vorteil ist auch, dass man viel stärker mitbekommt, wie Bilder gemacht werden, wie Bilder verändert werden. Weil von jedem Einzelbild oder von jeder einzelnen Situation gibt es zum Teil hunderte von Einzelaufnahmen. Das ist ein Vorteil. Der andere Teil ist natürlich die Unübersichtlichkeit. Wobei diese Unübersichtlichkeit ist ja nicht nur eine Sache der Bilderwelt, sondern unsere gesamte Welt ist im Grunde mit der Globalisierung unübersichtlicher geworden. Ich nutze keine sozialen Medien mehr. Ich nutze auch nicht TikTok, kenne mich auch in diesem neuen Medium nicht sonderlich gut aus. Ich weiß auch nicht, wie ich mit dieser Bilderflut umgehen soll. Ich bin Historiker und ich betrachte die Verhältnisse immer im Nachhinein. Der Medienwissenschaftler müsste mir helfen und müsste mir sagen, wie ich diese Bilderflut zu werten habe, ob es überhaupt noch Bilder gibt, über die es Sinn macht zu sprechen. Ich vermute nein. Wenn ich mir die Sachen auf TikTok anschaue, was ich in den letzten Tagen gemacht habe, weiß ich nicht unbedingt, ob es Sinn macht, über diese einzelnen Bilder zu sprechen oder eher über das Medium TikTok, was ja sehr schnell politische Botschaften transportiert, Selbstdarstellung möglich macht etc. Aber welche langfristigen Auswirkungen diese enorme Bilderflut haben wird, darüber vermag ich noch nicht zu spekulieren.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie genau hin und schauen Sie aber ab und zu auch einfach mal weg, wie es Herr Professor Paul macht. Wir leben zum Glück in einer Demokratie und haben die Wahl. Auch und besonders bei der Wahl der Medien, die wir konsumieren. Mit diesem leisen pädagogischen Appell sagen wir Tschüss. Lieber Gerhard Paul, das hat wie immer viel Spaß gemacht mit Ihnen. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.